So, und guten Morgen an euch alle. Ich will heute mit einer neuen Predigtreihe anfangen, und zwar über das Buch Jona. Und heute einfach nur eine Einleitung darin machen. Und danach dann, wenn ich wieder dran bin, dann voll jedes Kapitel für sich uns anschauen. Das wäre der Plan. Ich hoffe, meine Stimme hält heute auch durch. Genau, die ist ein bisschen kratzig heute. Aber lasst euch nicht dran stören. Der Prophet Jona ist ja im Alten Testament wahrscheinlich allen bekannt. Ja, eine gut bekannte Geschichte, könnt ihr wahrscheinlich auf Anhieb auch jeder erzählen. So aus dem Alten Testament. Ja, und aber nicht nur, weil wir sie quasi alle kennen, scheint es wichtig zu sein, sondern das Alte Testament ist einfach auch generell wichtig, weil im Alten Testament, da wird uns Gott vorgestellt. Ja? Und dieser Gott, der uns im Alten Testament vorgestellt wird, er ist der gleiche Gott im Neuen Testament und er ist der gleiche Gott bis heute. Ja? Durch die Zeit hindurch hat Gott sich nicht geändert. Und deswegen haben wir da jetzt auch nicht nur irgendwelche Beispielgeschichten für Kinder, gerade so vielleicht im Alten Testament oder jetzt gerade so ein Prophet Jona, ja, wo man dann vielleicht sagen kann, oh, guck mal hier, sei nicht so trotzig wie der Jona oder ja, lauf nicht vor Gott weg und so weiter. Ja, ist sicherlich auch eine Aussage, aber nicht die Hauptaussage dieses Buches. Ja. Da geht es nicht in erster Linie jetzt um diesen trotzigen Jona und den großen Fisch und so weiter, was einem vielleicht als erstes einfällt, sondern im Buch Jona geht es um den großen Gott. Das ist das, um was es geht. Der große Gott, er wird uns nämlich hier vorgestellt. Wer ist Gott? Was tut er? Ja, und was ist sein Anliegen? Und das wollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Ja, so ganz grob auch ein bisschen einen Überblick erstmal über das Buch geben. Vorher will ich aber nochmal beten. Und dir, Herr, danken, ja, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Wir haben gerade gesungen oder dich ja im Lied auch gebeten, dass du sprichst. Und das schenke jetzt bitte. Rede du zu uns, Herr. Ja, dass sie wieder ausgerichtet werden dürfen auf dich. Ja, und es auch dazu dient, ja, wirklich festzuhalten an dir und uns an dir auch zu erfreuen. Danke dir. Amen. Es soll heute um die ersten zwei Verse im Buch Jona gehen. Ja, und einfach mal so als Thema die Einleitung in den Propheten, der vor Gott weglief. Und einfach nur zwei Dinge wollen wir uns anschauen. Zuerst mal die Themen oder die Inhalte in dem Buch und danach noch diese ersten zwei Verse, einfach mal die Situation von damals. Denn das Buch Jona, das ist ja eigentlich anders wie sonst andere Propheten in der Bibel, weil dieses Buch, es enthält keine Prophetie, ja, und zumindest, wenn dann keine Prophetie, die eintrifft. Ja, das Einzige, was vielleicht in Prophetie da war, dass Jona auftritt und sagt, hey, die Stadt wird zerstört werden in 40 Tagen und das ist nicht mal eingetroffen, ja. Aber sonst, dieser Prophet, der hat keine Prophetie abgegeben, wie wir sonst von so Propheten wie Daniel oder Jesaja oder so kennen. Nee, es ist Gottes Geschichte mit dem Propheten. Das beschreibt dieses Buch. Gottes Geschichte mit diesem Propheten. Aber genau in dieser Geschichte liegt ganz viel Prophetie drin. Nämlich weist diese Geschichte hin auf den größten Propheten aller Zeiten, auf unseren Herrn Jesus. Und damit wird man gleich zu diesem ersten großen Thema, dem ersten großen Inhalt kommen, um den es in diesem Buch auch geht. Ja, es geht nämlich um Jesus Christus, weil in diesem Buch geht es um Rettung. Ja, So ein Thema ist die Anrufung Gottes, ja, dass Gott angerufen wird und dann handelt. Ja, zu ihm ruft jemand und er rettet. Lass uns das mal gerade anschauen, gleich in Kapitel 1, Vers 14. Da heißt es, ja, ihr kennt ja die Geschichte, ja, der Jona, der läuft weg auf ein Schiff, dann schickt Gott einen Sturm, und sodass das Schiff fast untergeht, und die Matrosen auf dem Schiff, die haben große Angst und so weiter, und wissen nicht warum, und weil sie es nicht wissen, da heißt es in Vers 14, dann riefen die zuerst mal zu ihren Göttern, hat nichts geholfen, und dann erzählte Jona, ach ja, ich bin schuld und so weiter, und dann heißt es, da riefen sie, also diese Matrosen, sie riefen zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Also die Heiden rufen und was passiert dann? Und Gott hört. Gell? Sie machen dann das, was Gott sagt, und Gott stillt den Sturm. Die Heiden rufen und Gott hört. In Kapitel 2, Vers 3 heißt es, von Jona, als er dann schon in dem Fisch drin war. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Also der Jona ruft und Gott hilft ihm genauso. Gott hört, selbst in dem Fischbauch. Und wir wissen ja später, Gott hat es dann veranlasst, dass der Fisch ihn quasi wieder ausspuckt. Und noch in Kapitel 3, Vers 8 und 9 heißt das Ganze auch noch über Ninive. Ja, da heißt es dann, nun Menschen und Vieh sollen sich, das sagt dann der König von Ninive, nachdem er diese Gerichtsbotschaft gehört hat, Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die in seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Ninive ruft, Mensch und Tier, was passiert? Gott hört, wir wissen es, er verschont nachher Ninive. Ja, Heiden rufen, Jona ruft, Ninive ruft und Gott hört und rettet jeweils. Und was lesen wir in Römer 10, Vers 13? Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Ja, im Römerbrief ist dieser Name des Herrn, der Herrn, das ist hier Jesus gemeint, ja, wer ihn anruft, der wird gerettet werden. Es geht um Rettung. Und somit geht es um unseren Herrn Jesus, wenn es um Rettung geht. Und aus dem Grund vergleicht sich Jesus auch mit Jona. Ja, schlagen wir mal im Neuen Testament Matthäus 12 auf. Vers 38 bis 41 will ich euch vorlesen in Matthäus 12. Matthäus 12, 38 bis 41. Jesus im Streitgespräch mit Schriftgelehrten und Pharisäern. Und dann heißt es, dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er beantwortete ihnen und sprach, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Der Jesus sagt hier, dass Jona auf ihn hindeutet. Jona deutet auf den Tod und die Auferstehung Jesu hin, sagt er hier. Ja, er sagt, ihr kriegt kein Zeichen mehr. Ja, ich mache jetzt hier nicht irgendein Wunder, dass ihr seht, wie wieder ein Toter auferweckt wird oder ein Kranker oder so. Nein, sondern euch, da meint man natürlich die Schriftgelehrten und Pharisäer, euch gebe ich nur noch ein Zeichen. Das ist das Zeichen Jonas. Ja, Denn wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, so wird auch Jesus 3 Tage im Herzen der Erde, also wird begraben sein. So wie Jona quasi eigentlich wie tot war, ja. Ich meine, die meisten, die von dem Fisch verschluckt werden, die sind danach tot. So wie er tot war quasi, also, ja, also fast tot, ja, so wird auch Jesus, er wird tot sein. Aber wie dann auch Jona wieder quasi auferstanden ist, ja, wieder leben durfte, wieder ausgespuckt wurde, so wird auch der Jesus wieder leben. Jona deutet auf den Tod und die Auferstehung Jesu hin. Das ist das, was man Typologie nennt, ja, eine Vorschattung. Ja, Gott hat mit dem Propheten Jona, ja, hat eine gewisse, ja, hat so gelenkt, dass die Geschichte Jonas vorschattet auf das, was mit dem größten Propheten aller Zeiten passieren wird, mit dem Herrn Jesus. Das hat Jona, das durfte Jona quasi erleben. Er hat es damals vielleicht nicht ganz gecheckt, ich denke im Nachhinein ja, davor noch nicht in seiner Trotzphase, aber er durfte dann eine Vorschattung sein. Ja, das ist mit Jona eine echt passierte Geschichte. Aber Gott hat es so gelenkt, dass diese echt passierte Geschichte noch einen tieferen Sinn hat, die auf mehr hinweist, ja, eine Vorschattung. Und dann ist es nichts, was man irgendwie sich selber ausdenkt oder hineinliest, sondern so soll das gelesen werden. Zumindest sagt es der Herr Jesus, ja, so wie es bei Jona war, so wird es auch bei mir sein. So müssten wir auch dann das Buch Jona lesen. Und was sagt er da noch? Zum Schluss in Vers 41, mehr als Jona ist hier. Ja, Jesus ist mehr, er ist der größere Jona, der größere Missionar und größere Prophet, wie es Jona war. Besonders in Kapitel 1 und 2 sehen wir das dann im Jona-Buch ja nochmal ganz wirklich plastisch, ja, das Evangelium typologisch vorausgeschattet. Ja, das schauen wir uns dann im Einzelnen bei diesen Predigten dann auch an. Ja, aber wie würde ich die Kapitel 1 und 2, das Evangelium Jesu, sein Werk, vorausschatten? Nämlich, ja, dass er sich hingibt für die anderen, dass er in den Sturm des Gerichtes Gottes hineingeworfen wird, sodass dieser Sturm gestillt wird. Ja, und stirbt für uns. Und dann aber genauso wieder aufersteht, wie es bei Jona eben aus diesem Fisch heraus war. Schauen wir uns dann aber in den Predigten genauer an. Ja, aber diese Geschichte, die soll uns wirklich das vorausschatten. Und somit geht es um Jesus Christus hier. Und er wird sogar namentlich erwähnt im Buch Jona. Ja, wenn wir in Kapitel 2 sind, wird man das sehen. Ja, dort wird der Name Jeshua genannt. Ja, zumindest steht dort, bei dem Herrn ist Rettung. Und in diesem bei dem Herrn ist Rettung, das ist im Hebräischen, ist das ein Ausdruck. Und in diesem Ausdruck steht Jeshua drin. Ja, dieser Name Jeshua, wo wir im Deutschen halt Jesus sagen. Ja, von dem her allein schon im Hebräischen steht er schon sogar mit Namen genannt, dann auch drin. Also das ist das eine, es geht um Rettung und somit um Christus. Das andere große Thema, um das es geht, ist Mission. Ja, weil es eben um Rettung geht, geht es auch um Mission. Das Heil, das galt nämlich schon immer, zu allen Zeiten galt es auch den Heiden. Ja, das war nicht so zur Zeit des Alten Testaments auf Israel beschränkt und erst seit dem Neuen Testament gilt es auch für Heiden. Nee, es gab schon immer zu allen Zeiten ein großes Gottesvolk, oder ich sage mal ein echtes, ein wahres Gottesvolk aus Gläubigen, egal ob aus Juden oder aus Heiden. Ja, das waren damals sicherlich mehr aus den Juden, wie aus den Heiden, wo es heute eher andersrum ist. Und trotzdem gab es schon dieses eine Volk Gottes, das wirklich gläubig war. Das war damals noch nicht so klar, das war eher so ein Geheimnis, aber das Buch Jona, das lüftet auch wieder so ein kleines Stück von dem Geheimnis. Ja, es öffnet den Vorhang so ein Stück weiter. Ja, wir finden im ganzen Alten Testament schon immer wieder auch Hinweise darauf, dass wirklich auch Heiden dazugehören dürfen und dass der Vorhang immer so ein Stückchen weiter gelüftet wird, bis er dann im Neuen Testament ganz aufgerissen wird in der Apostelgeschichte. Aber auch schon das Buch Jona öffnet davon ein Stück weit und zeigt, auch Heiden dürfen zu diesem wahren Volk Gottes dazukommen. Ja, mit dem irdischen Volk Israel, da hat Gott ja wirklich, das hat er auserwählt, um da wirklich speziell auch an ihnen zu wirken und sich dadurch dann auch der ganzen Welt zu zeigen. Dieses Volk hat er sich ausgesucht, an ihnen wollte er der ganzen Welt zeigen, wer er ist und wie er handelt und wie man zu ihm gehören darf. Und somit galten sie auch als Volk Gottes. Aber das heißt nicht, dass da in diesem Volk alle gläubig waren. Das war oft eher sogar ein kleiner Teil. Ja, wir wissen, bei der Wüstenwanderung, da starb ein Großteil davon, ja, über 99% starben. Der Hebräerbrief sagt uns, weil sie nicht gläubig waren, weil sie gottlose waren, obwohl sie Gott jeden Tag sogar in dieser Wolken- oder Feuersäule gesehen haben. Es waren Gottlose. Oder bei Elia heißt, dass nur noch ein Rest von 7000 Leuten da waren, die gläubig waren. Mehr nicht aus einem Volk mit vielleicht 1 Million oder mehr Leuten. Nur 7000 haben an ihn geglaubt. Es war wirklich ein kleiner Teil, der aus diesem irdischen Volk Gottes zum wahren Volk Gottes gehört hat. Ja, zur Gemeinde Gottes. Und die haben aber schon immer durch die ganze Zeit hindurch dieses wahre Volk Gottes gebildet. Und dazu haben auch schon immer ein paar Heiden gehört, weil Gott auch damals schon zu ihnen Missionare hingesandt hat. Zum Beispiel den Jona nach Ninive. Hätte er ja nicht machen müssen, gell, wenn ihn Ninive nicht interessiert hätte. Schauen wir mal kurz in Jeremia 28, Vers 8. Da sagt Gott auch was zu dieser Heidenmission. Jeremia 28, Vers 8 heißt es, die Propheten, die von alters her vor mir und vor dir gewesen sind, die haben auch über viele Länder und über große Königreiche geweissagt. Von Krieg und Unheil und Pest. Ja, also Propheten, auch schon vor Jeremia, die haben wirklich schon immer auch über andere und für andere Länder haben die von Gott das Wort Gottes weitergesagt. Ja, Gott hat nicht nur zu Israel geredet. Er hat durch Israeliten zu anderen Völkern geredet. Und zum Beispiel Jesaja hat über viele Völker geweissagt. Ja, wenn man zum Beispiel die Kapitel 13 bis 23 sich anschaut, sind Weissagungen über verschiedene Völker, die bestimmt auch mitgekriegt haben. Oder Hesekiel hat zu verschiedenen Völkern geweissagt. Nicht nur über sie, sondern direkt zu ihnen, ist zu denen hingegangen. Nur mal die Kapitel 25 bis 32 euch anschauen. Oder der Nahum, 150 Jahre nach dem Jona, der hat wieder zu Ninive, ist wieder zu Ninive gegangen und hat zu ihnen gepredigt, weil sie eben wieder gottlos wurden, 150 Jahre später. Der Elisa, der war in Damaskus, hat dort gepredigt. Ja, 2. Könige 8 und so weiter. Also wir sehen viel, wie wirklich Propheten in anderen Ländern bei den Heiden waren, um ihnen auch von Gott zu predigen. Auch schon im Alten Testament, weil auch von dort sollten Leute schon dazugehören. Und wir lesen auch immer wieder, dass verschiedene Menschen dann auch umgekehrt sind. Ja. Bei Elisa, lesen wir von dem Naaman und so weiter. Im Lied Moses, da sagt Gott schon ein bisschen was darüber, warum er das Ganze auch so macht. Schlagen wir das mal noch auf. Ja, heute in diesem Überblick gehen wir wirklich mal ein bisschen komplett in die ganze Bibel. Bleiben nicht nur im Buch Jona. Das machen wir dann ab den nächsten Malen wieder. Ja, 5. Mose 32 im Lied Moses. Da heißt es in Vers 5 von 5. Mose 32, Es versündigte sich gegen ihn, und mit ihm ist Gott gemeint, also gegen Gott versündigte sich eine verkehrte und verdrehte Generation. 5. Mose 32, Vers 5. Es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation. Nicht seine Kinder sind sie, sondern ihr eigener Schandfleck. Gott sagte also zu Leuten aus dem Volk Israel durch den Mose, ihr seid nicht meine Kinder. Ja, ihr gehört zu diesem irdischen Volk, das zu mir gehört. Aber ihr seid nicht meine Kinder dadurch, nur weil ihr von diesem Volk abstammt. Und in Vers 21 heißt es dann weiter, auch so ein Grund, warum. Ja, was ist so verdreht an ihnen? Warum sind sie ein Schandfleck? Vers 21, sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nicht-Gott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten, so will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nicht-Volk, durch eine törichte Nation will ich sie kränken. Israel ist abgewichen von Gott und hat Gott eifersüchtig gemacht mit Nicht-Göttern, also einfach mit dummen Götzen. Sie haben Götzen angebetet. Und jetzt sagt Gott, dass er sie eifersüchtig machen will, indem er sich einem dummen und törichten Volk zuwendet, das bisher nicht zu ihm gehörte. Das ist zum Beispiel Ninive. Das sind auch andere Völker. Zum Beispiel wendet sich Gott Ninive zu, um Israel eifersüchtig zu machen. Das hat er schon quasi beim Auszug aus Ägypten gesagt. Ja, als sie noch nicht mal in ihrem Land waren, hat er schon gesagt, was passieren wird. Weil er wusste, wie es endet mit Israel. Und letztlich ist Israel ja auch nur ein Beispielbild für uns Menschen. Gell? Wir sind alle so. Bei uns wäre es ja nicht anders. Und er sagt, ihr werdet abweichen und ich werde euch dann eifersüchtig machen. Zum Beispiel eben durch Ninive wendet sich Gott denen zu, will Israel dadurch eifersüchtig machen, dass sie wieder zu ihm umkehren. Ja, so wie? Gott segnet auf einmal Ninive, so unseren Erzfeind? Uns soll doch eigentlich dieser Segen gehören. Ja, wie kann das passieren? Aber eben nicht nur Ninive ist es. Wer ist noch so ein törichtes Volk, dem Gott sich zugewandt hat? Und wir. Paulus zitiert genau diesen Vers, den ich gerade vorgelesen habe, aus 5. Mose, zitiert er in Römer 10, Vers 19 und sagt, dass damit eigentlich allgemein alle Heiden gemeint sind. Wir sind letztlich dieses törichte, dumme Volk. Das hört sich vielleicht nicht ganz nett an, dass du dumm und töricht bist, aber du darfst dich gerne zu diesen Dummen und Törichten zählen. Weil das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, gell? 1. Korinther 1. Wir haben es vorhin sogar gehört. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Das ist in der Welt nicht, was zählt, was sich nicht selber groß macht. Israel war damals nicht so demütig. Die hielten sich für besser als alle anderen. Ja, sie haben ja zum wahren Gott gehört. Aber wenn der sie nicht interessiert hat, haben gedacht, ja, sie sind besser. Und deswegen zeigt ihnen Gott anhand von Ninive etwas. Er reizt sie zur Eifersucht und zeigt, dass sie eigentlich die Gottlosen sind. Und somit ist das Buch Jona, wenn es auch um Mission geht, ein Missionsbuch sowohl an Heiden wie Ninive, aber auch an Israel direkt hat es eine Botschaft. Also das ist so das zweite große Thema. Ja, nachdem es um Jesus Christus geht, weil es um Rettung geht, und wie eigentlich in jedem Buch im Alten Testament, geht es auch um Mission, weil es eben um Rettung geht, und zwar auch Heidenmission. So ein großes Thema, das natürlich Jona besonders stark beleuchtet. Und dann aber auch noch ganz viel geht es um Eigenschaften Gottes. Das Jona-Buch stellt uns wirklich ausführlich vor, wer Gott ist und wie Gott ist. gebe nur so einen kleinen Überblick und wir können es dann in jedem Kapitel auch kurz anschauen. Okay, wer ist jetzt? Oder wie sehen wir hier, dass uns Gott vorgestellt wird? Ja, Gott, er ist der heilige Richter, der mit den Sünden Ninives ins Gericht geht. Er ist aber auch gnädig. Er ist gnädig zu Ninive, zu den Matrosen, zu Jona, zu allen. Er ist gnädig. Gott ist ein allgegenwärtiger Gott. Ein Gott, der überall da ist. Auch auf dem Meer. Niemand kann vor ihm abhauen. Gott ist einfach überall. Und Gott ist der Schöpfer, der über alles das Sagen hat und der über alles verfügt. Ja, wir lesen von so ein paar Bestellungen, die Gott tätigt. Ja, Gott bestellte einen Sturm, Gott bestellt einen Fisch, Gott bestellt einen Wurm. Und die kommen. Und zwar ohne Lieferverzögerung. Die kommen, seine Bestellungen. Er verfügt über all das, weil er der Schöpfer ist und der Herr darüber. Und weil er allmächtig ist. Ja, hier wird in dem Buch wird eine große Stadt vorgestellt, ein großer Sturm, ein großer Fisch. Aber Gott ist größer und mächtiger als all diese und verfügt über sie. Ja, er wird uns gezeigt als der souveräne Gott, dem alles gehorcht. Der Sturm gehorcht ihm, der Fisch gehorcht ihm, die Pflanze, der Wurm, der Wind, Ninive gehorcht ihm. Und selbst Jona wird ihm gehorchen müssen. Alle. Glaubst du an diesen großen Gott? Kennst du diesen großen Gott, der hier vorgestellt wird? Er ist heute noch genau dasselbe. Genau dasselbe. Und diesen großen, allmächtigen, souveränen, allgegenwärtigen, gnädigen, heiligen Richter, den darfst du in Jesus Christus deinen Vater nennen. Zu ihm darfst du gehören durch Jesus. Und trotzdem bleibt er dieser große Herrscher, der hier beschrieben wird in dem Buch, was wir uns da noch näher anschauen. Also das sind so also die Hauptthemen auch in diesem Buch. Ja, die Rettung, ja auch in Jesus, dann Heidenmission und auch vor allem, ja, wer ist Gott, die Eigenschaften Gottes. Lasst uns doch die Situation uns anschauen, die ersten zwei Verse. Ich lese sie uns vor. Es heißt, und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Das Wort des Herrn geschieht also zu Jona. Ja, Gott, er offenbart sich, er zeigt sich. Und auch schon darin sehen wir Gottes Gnade, weil er sich zeigt. Er hätte die Niniviten, aber auch ja, Israel, hätte er ja einfach lassen können, in Ruhe lassen können mit ihren Sünden, in ihrem gottlosen Tun und irgendwann einfach das Gericht über sie bringen. Und es wäre in Ordnung gewesen, es wäre gerecht gewesen. Weil er hat schon gesagt, was gut und schlecht ist. Es wäre gerecht. Aber er redet, er offenbart sich, er lässt sein Wort an den Propheten geschehen, dass der es weitersagen kann. Das zeigt seine große Gnade, in der er warnt, in der er vor dem Gericht warnt. Und auch dich warnt er heute. Wenn du noch nicht zu ihm gehörst, dann warnt er dich. Das Gericht steht vor der Tür. Wenn du nicht die Rettung in Jesus hast. Aber dieses Warnen ist noch ein gnädiges Warnen. Wir hätten ihn nicht gesucht. Ja? Er sucht, er warnt, er redet. Wir von uns aus würden nicht ihn suchen, wie es Ninive nicht getan hat. Ja? Die haben sich nie um Gott geschert. Er zeigt sich, er redet. Und das sollte uns schon in Ehrfurcht bringen, dass es Gott ist, der diese Initiative ergreift, der redet, der sein Wort uns gibt, dass wir umkehren können. Nun, dieses Wort, es heißt, es geschah zu Jona. Wer war denn dieser Jona? Dieser Name bedeutet Taube. Und eine jüdische Tradition, ja, sagt, es steht nicht in der Bibel, es ist auch jetzt nicht sicher, aber so eine jüdische Tradition sagt, dass seine Mutter die Witwe von Zarpat war, deren Sohn Elisa auferweckt hat. Und dieser Sohn, das wäre dann der Jona. Ja. So, erst nachzulesen, 1. Könige 17. Und weiter wird dann in dieser Tradition behauptet, dass Jona dann auch derjenige war, der den Jehu, den Elisa und auch den Hazael im Auftrag von dem Elia salbte. Es ist aber unsicher, ob das jetzt geschichtlich so war. Auch nicht ganz so wichtig. Was wir sicher wissen, ist Folgendes. Wir können mal in 2. Könige 14 was über den Jona nachlesen. 2. Könige 14, ab Vers 23 heißt es: Im 15. Jahr Amasias, des Sohnes des Joasch, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joasch, des Königs von Israel, König in Samaria, und er regierte 41 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht ab von all den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er stellte das Gebiet Israels wieder her, vom Zugang nach Hamat bis an das Meer der Ebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amittai, den Propheten, der von Gad Hefer war. Also der Jona, er stammte aus dem Nordreich, ja, aus Gad Hefer, dem Ort, und war wahrscheinlich ein Prophet während der Zeit von diesem Jerobeam dem Zweiten. Der hat regiert in der Zeit von 793 bis 753 vor Christus. Zumindest hat er nicht nach ihm regiert, ja, weil die Prophetie hat er ja davor schon gesagt. Hätte es ja auch, kann er sein, er hat bei einem König vorher schon diese Prophetie gesagt und er ist dann erst eingetreten, wissen wir nicht genau, aber wahrscheinlich so in der Zeit von diesen 41 Jahren, die dieser Jerobeam regiert hat. Und somit war er ein autorisierter Prophet für Israel, ja, es ist eingetroffen, was er gesagt hat. Damals in der Zeit war ein großer Wohlstand in Israel, aber geistlich ein totaler Niedergang mit viel Götzendienst. Sagen wir so ein bisschen wie in Europa in der Nachkriegszeit bis heute. Ja, großer Wohlstand, aber geistlich ein totaler Niedergang. Das war so die Zeit von dem Jona. Und der hatte wahrscheinlich wirklich einen schweren Prophetenstand. Ja, er hat gepredigt und gepredigt, sogar ja Sachen, die für Israel gut waren. Hey, ihr werdet hier, ihr kriegt hier ein großes Reich, ja, dass der Jerobeam das Ganze wieder herstellt, nachdem sie eher bedrängt waren. Ja, Gott gibt euch wieder wirklich ein größeres Reich, ihr habt hier Wohlstand und alles. Aber keiner hat auf ihn gehört. Das hat die Leute nicht interessiert. Er hat gepredigt, aber nichts hat sich in Israel getan. Keiner glaubte an Gott oder hat ihm auch geglaubt. Und jetzt hört er auf einmal, geh nach Ninive. Und jetzt befürchtet der Jona, die Ninive, die werden bestimmt glauben. Die sind nicht so dumm wie Israel, die werden bestimmt glauben. Und mein Volk hier, das glaubt nicht. Wie stehen wir denn da? Also hatte wirklich einen schweren Prophetenstand, der Jona. Jetzt kommt er aus Gad Hefer. Wo liegt es? Es liegt in Galiläa. Also so, was man Galiläa nannte zur Zeit Jesu. Dort liegt Gad Hefer, im Norden vom Nordreich. In Johannes 7, Vers 52 haben die Pharisäer zwar behauptet, dass kein Prophet aus Galiläa kam und wollten eigentlich damit zeigen, ja, dass Jesus auch kein Prophet sein kann, weil in der Vergangenheit kein Prophet aus Galiläa kam, aber die lagen einfach falsch. Der Jona kam genau von dort, aus dem späteren Galiläa. Und wie Jona wuchs dann auch Jesus in Galiläa auf, zwar in Bethlehem geboren, aber aufgewachsen in Galiläa, weil Jona ist eine Vorschattung auf den eigentlichen und größeren Heidenmissionar Jesus, der freiwillig das Licht der Nationen geworden ist. Nicht wie der Jona, ja, der war so unfreiwillig, der wollte eigentlich abhauen. Aber unser Jesus kam freiwillig in dieses gottlose Gebiet, wo Jona schon lebte, und wurde das Licht der Nationen. Weil Jona, oder deswegen verlief Jonas Leben so, um das vorzuschatten. Und damit, darin ist Jona in manchen Dingen gleich wie unser Herr Jesus. In manchen Dingen übertrifft unser Herr Jesus ihn aber auch weit. Und in manchen Dingen ist er einfach nur das völlige Gegenteil, weil Jona Sünder war, wie wir alle, ja, bei uns fehlbaren Menschen. So ist es bei Vorschattungen immer. Manchmal gleich, manchmal übertrifft der Herr Jesus alles und manchmal ist das völlige Gegenteil, ja, wo es eben halt auch bei uns Menschen leider oft falsch läuft. Also das zu dem Jona, der das Wort Gottes bekommt. So, was ist der Auftrag? Schauen wir uns zuletzt noch Vers 2 an. Mache dich auf nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Kurz zu Ninive, der Erbauer dieser Stadt, das war entweder dieser böse Nimrod oder der Assur, ja, nachzulesen in 1. Mose 10, Vers 9 bis 11, ja, je nach Übersetzung, ja, wie man das Ganze übersetzt, war es entweder Nimrod oder Assur, völlig egal, was wir dabei sehen, das ist eine uralte Stadt. Das ist wirklich eine richtig altertümliche Stadt, so eine der ersten großen Städte dieser Welt überhaupt, Ninive. Ja, und es war damals dann auch die größte Stadt weltweit. Ja, es war die Hauptstadt der Assyrer, die wirklich ein großes, mächtiges Volk waren. Diese Stadt, die hatte einen Durchmesser von 100 Kilometern. 100 Kilometer. Weil da waren wirklich einige Städte und Dörfer, das war alles so zusammengewachsen, ja, in dieses wirklich so ein richtiges Siedlungsgebiet, ja, dort in dieser, ja, in dieser Gegend dann auch. Und deswegen heißt es auch in Kapitel 3, es war eine Stadt, 3 Tagesreisen zu durchwandern. Also, und ja, dann brauchst du wirklich 100 Kilometer für 3 Tagesreisen. Ja, also das, was da in Kapitel 3, Vers 3 steht, das haben Archäologen mittlerweile, ja, festgestellt, weil sie gesehen haben, wie riesig dieses Gebiet letztlich von Ninive war. Ja, nur so ein ganz kurzer Vergleich als von Tokio als so der größten oder eine der größten heutigen Metropolen der Welt hat 140 Kilometer. Damals Ninive 100 Kilometer. Ja, ziemlich ähnliche Liga wie die riesigsten, die größten Metropolen heute. Natürlich haben da nicht so viele Leute gewohnt wie heute, ja, mit keine Ahnung wie viel, 30, 40 Millionen, aber trotzdem ein riesiges Gebiet. Ja, und es gab so einen Haupthügel, so das Zentrum dieser gigantischen Hauptstadt, ja, der hatte Mauern 30 Meter hoch, die waren so breit, dass 3 Streitwagen nebeneinander fahren konnten, und manchmal wurde das sogar noch zusätzlich als Garten oder als Viehweide benutzt, diese Stadtmauer. Die hatte 1500 Türme mit jeweils 60 Metern Höhe, und dorthin sollte der kleine Jona gehen und sagen, und euch trifft das Gericht Gottes. Da freut man sich, oder? Wenn man in diese große Stadt gehen darf und genau das machen, oder? Da freut man sich. Diese Niniviten, die haben vor allem 2 Götter angebetet. Das eine war der Fischgott Dagon und die Fischgöttin Nanse. Und in welchem Transportmittel kam nachher der Jona zu Ninive? In einem Fisch. Okay? Auch darauf ging Gott ein. Ja? Und nutzt selbst solche Dinge. Ah, Gott hat auch einfach immer wieder ein bisschen Humor. Die Assyrer, ja, also Ninive war die Hauptstadt von Assyrien, die waren so brutal wie kaum jemand. Ja, ihr könnt einfach mal, wenn ihr wollt, Die ist der Anfang vom dritten Kapitel aus dem Buch Nahum lesen. Da wird so ein bisschen ihre Brutalität beschrieben. Sie waren diejenigen, die die Kreuzigung erfunden haben. Sie haben die besiegten Könige haben sie an die Wand ihrer Stadtmauer genagelt und sie gehäutet und dann später ihre Köpfe als Warnung an die Stadtmauer aufgespießt. Lecker, oder? Also waren wirklich Leute, die hatten nicht so viel Gefühl, würde ich es einfach mal so nennen. Und dorthin sendet Gott den Jona. Ja, wir sehen auch schon in diesem Vers Heidenmission. Selbst diesen abartig bösen Feinden Israels, die dann sogar ein, zwei Generationen später das Nordreich verschleppt haben, ja, im Jahr 722, hat Gott sie ja gebraucht, um das Nordreich zu bestrafen und sie zu verschleppen. Diese abartig bösen Feinde Israels, denen schickt Gott eine Warnung durch einen Missionar. Das scheint erstmal nicht so, weil er geht ja einfach nur hin und sagt, in 40 Tagen wird Ninive zerstört. Aber allein schon, dass Gott ihn sendet, ist eine Warnung. Er hätte es ja nicht tun müssen. Und wir werden dann später sehen, letztlich war genau das Gottes Plan. Auch wenn diese Gerichtsbotschaft sich vielleicht erstmal nicht wie eine Warnung anhört, aber allein schon, dass er sagt, nicht jetzt wird sie zerstört, sondern in 40 Tagen, gibt denen Zeit und ist eine Warnung. Und letztlich Gottes Gnade, diesen abartig bösen Feinden. Jesus sagt später mal zu seinen Jüngern, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das war bei Jona genauso. Also das war wirklich unter die Wölfe gesandt. Ja, stellt euch vor, in diese gigantische Stadt eine reinzugehen und sagen, die Stadt wird von meinem Gott zerstört. Von dem Gott, der die bisher nicht interessiert hat. Also ich sage mal so, das Allernatürlichste wäre, dass er vielleicht den nächsten Spieß bekommt. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Kann uns genauso passieren. Ja, je nachdem, wo Gott uns hinsendet. Aber wir sehen auch da, schon damals hatte Gott nicht nur Israel im Blick. Und der Missionsbefehl galt schon. Geht hinaus in alle Welt, zu allen Völkern, macht alle Nationen zu Jüngern. Das galt damals schon. Nicht erst seit Matthäus 28. Das galt damals schon. Der Jona ging erst nicht, wie wir dann bei der nächsten Predigt sehen werden. Die Frage ist, gehst du? Denn egal wie aussichtslos die Umkehr eines Menschen zu Gott erscheint, für Gott ist es kein Problem. Wir könnten also wirklich getrost gehen und egal zu wem das Evangelium sagen. Egal wie aussichtslos das vielleicht bei dem einen Verwandten oder Familienangehörigen oder Nachbarn oder sonst, keine Ahnung wem, Klassenkameraden oder sonst was erscheint, egal wie aussichtslos. Für Gott ist es nicht aussichtslos. Wir sind alle Todessünder für Gott. Ja? Und ob der eine ein bisschen töter ist wie der andere, Tod ist Tod. Für Gott ist es nicht mehr Problem, so jemand abartig Bösen wie hier aus Ninive zu retten oder das frömmste Gemeindekind, das es überhaupt gibt. Tod ist Tod. Es braucht immer neues Leben. Und hier an Ninive oder an diesem Auftrag Jona von Ninive sehen wir schon, egal wie aussichtslos, wir dürfen getrost gehen und die Botschaft Gottes weitergeben. Er kann und er macht. Und wenn Gott den Zeitpunkt setzt, dann kehrt auch der schlimmste Sünder um. Zum Schluss, was lernen wir noch hier über Gott? In diesen ersten zwei Versen von seinen Eigenschaften. Wir sehen hier, dass er der heilige Richter ist, der die Bosheit der Menschen nicht ungestraft lässt. Er lässt deine Sünden nicht ungestraft. Die müssen gestraft werden. Und entweder du trägst sie selber oder Jesus hat sie getragen. Eins von beiden. aber jemand trägt die Sünden. Jemand wird dafür bestraft. Aber wir sehen genauso auch, dass Gott ein gnädiger Gott ist, der wirklich retten will. Und deswegen warnt er zuerst. Ja, er sagt, es sollen noch 40 Tage Zeit sein. Ja, in Kapitel 3 sehen wir das dann. Ja, hier steht es noch nicht. In Kapitel 3 wiederholt es ja Jona, als er dann tatsächlich in Ninive war und sagt, noch 40 Tage, das hatte Gott ihm gesagt. Und das ist schon eine Warnung. Noch 40 Tage habt ihr Zeit. Und darin liegt schon die Zeit zur Umkehr. Also das Jona-Buch, das zeigt viel über Gottes Rettung und enthält damit schon ja, viel von der Rettung in Jesus und zeigt uns dann auch ja, stark, wer Gott ist. Der Heilige, aber auch der Gnädige. Und deswegen dürfen wir uns daran freuen und ihn auch loben dafür. Wirklich im Persönlichen, aber auch nachher gemeinsam, dass Gott einer ist, der sich offenbart, der sich zeigt, der sein Wort uns gibt, auch im Gericht, selbst bei einer Warnung. Es ist Gnade, weil es, er sagt hier, es ist noch Zeit zur Umkehr, in der man vor dem Gericht fliehen kann. Aber dann fliehe nur zu Jesus, weil alles andere hält vor diesem heiligen Richter nicht stand. Und nur Mut. Es gibt keine zu schweren Fälle für Gott. Weil sonst wäre Ninive definitiv verloren gewesen. Ja, also du bist sicher schlimm genug, aber Ninive war auf jeden Fall nicht besser. Und deswegen verkündige weiter, der Allmächtige, der kann in seiner Gnade retten. Er kann es. Amen.